Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 19. Folge von Das Abenteuer Coaching von und mit Sebastian Stockebrand. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Glaubenssätze bzw. Beliefs beschäftigt. Und wir haben gelernt, dass sich Glaubenssätze auf mich, die anderen oder das Leben bzw. die Umwelt beziehen können. Wir haben dabei Glaubenssätze als Annahmen definiert, die wir schlichtweg für wahr halten. Und wenn Sie selbst versucht haben, mal eigene Glaubenssätze ausfindig zu machen, dann haben Sie vielleicht gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Wenn man aber mal seinen selektiven Wahrnehmungsfilter auf Glaubenssätze einstellt, begegnen sie uns tatsächlich überall. Denn oft sind uns zwar Glaubenssätze nicht bewusst, aber wir plappern sie so beim Smalltalken etc. einfach mal daher. Neulich ist mir mal wieder ein ganz schnuckeliger Glaubenssatz über den Weg gelaufen, den kennen Sie auch, der lautet: Das Leben ist kein Ponyhof. Klingt süß und harmlos, aber das heißt ja auch, das Leben ist kein Spaß oder ist schwer, vielleicht mühsam. Ist eben kein Kindergeburtstag, wie man ja auch sagt. Achten Sie mal auf das, was Sie, oder was leichter zu beobachten ist, was andere so im täglichen Smalltalk daherreden. Dann bekommen Sie oft ein Gespür dafür, was Glaubenssätze sind, und Sie erkennen dann vielleicht auch eigene Glaubenssätze. Unglaublich finde ich übrigens auch folgenden Satz von dem amerikanischen Schriftsteller Walker Percy. Der hat mal gesagt: Ich komme mit allen gut klar, außer mit Leuten. In der letzten Folge haben wir auch gelernt, dass Glaubenssätze nicht per se schlecht sind. Die meisten sind förderlich. Aber es gibt einzelne Glaubenssätze, die uns tatsächlich behindern bei der Zielerreichung oder die uns einfach unglücklich machen. Und heute möchte ich daher mit Ihnen über eine Methode sprechen, die genau an diesen hinderlichen oder schädlichen Glaubenssätzen ansetzt. Sie heißt Rational Emotive Coaching, kurz REC, und leitet sich von der rational-emotiven Verhaltenstherapie nach Albert Ellis ab. Wie so oft bedient sich hier Coaching Methoden, die sonst im Bereich der Psychotherapie gute Erfolge erzielen. Warum sollte das auch anders sein? Denn was psychisch kranken Menschen helfen kann, das kann auch oft gesunden Menschen helfen, die hier und da im Leben auf Probleme stoßen. Warum heißt es jetzt rational, also rational? Ja, zum einen deswegen, weil es um Gedanken, Kognition und Bedeutung geht. Und warum heißt es emotiv? Naja, weil es halt auch um Emotionen und Gefühle geht. Kommen wir zunächst mal zur Philosophie der Methode. Da gibt es drei Grundsätze. Der erste Grundsatz lautet: Gedanken, Gefühle und Verhalten bilden eine Einheit, die sich gegenseitig beeinflusst. Die Abfolge von Gedanken, Gefühlen und Verhalten geht oft so rasend schnell vonstatten, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, wenn ein Gedanke indirekt ein Verhalten ausgelöst hat. Wir explodieren dann zum Beispiel in irgendeiner Situation und wissen eigentlich gar nicht so genau, wie uns geschieht. Schuld sind dann natürlich die anderen, denn die haben mich ja zum Explodieren gebracht. Oder wir implodieren in Anführungsstrichen plötzlich, das heißt, wir verschließen uns, sind schlecht gelaunt, saft- und kraftlos. Das liegt dann natürlich auch wieder an der bösen, bösen Welt, die eben doch kein Ponyhof ist, oder an den lieben Mitmenschen, die sich dann doch eher als bissige Ponys erweisen. Wir fühlen, denken und handeln in einer extrem schnellen Abfolge und das oft unbewusst. Übrigens, ob jetzt zuerst das Gefühl da ist und dann der Gedanke oder umgekehrt, dieses Thema überlassen wir mal der Forschung. Für uns ist das hier irrelevant, aber die Methode Rational Emotive Coaching setzt an den Gedanken an. Und wir wollen zwar nicht das Gedankenkarussell, was wir manchmal im Kopf haben, stoppen, aber wir wollen im Resultat das Verhalten, was am Ende der Kette steht, verändern. Und dazu ist es hilfreich, dass wir aus einem negativen Gedankenkarussell zumindest mal ein förderliches Positives machen. Der zweite Grundsatz lautet: Irrationale Gedanken erzeugen irrationales Verhalten. Und irrational heißt hier so viel wie selbstschädigend. Letztlich ist es ja immer blödsinnig oder dumm, mir selbst zu schaden, aber wir alle tun es immer mal wieder gern und das mit großer Begeisterung. Jetzt bin ich schon 10-mal gegen die Wand gelaufen, so langsam macht mir der Schmerz Spaß. Das ist so ein bisschen so wie in der bitteren Anekdote, in der die Ehefrau den Mann fragt: Liebst du mich noch? Und er antwortet: Nein, aber ich habe mich so an dich gewöhnt. Lieben wir den Schmerz? Lieben wir unser ungünstiges Verhalten, unsere ungünstigen Gedanken? Nein, aber wir haben uns ja so an sie gewöhnt. Der dritte Grundsatz lautet: Überzeugungen, Einstellungen und Glaubenssätze sind durch Coaching beeinflussbar. Das heißt, die Philosophie ist hier eben nicht fatalistisch. Nicht nach dem Motto, kann man halt nichts machen, sondern man sagt, Glaubenssätze sind auch nur Gedanken und ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich kann lernen, der Herr über meine Gedanken zu werden. Und Gedanken, die mir schaden, die schmeiße ich halt raus. Wie ein Mieter, der nicht zahlt. Wann setze ich jetzt Rational Emotive Coaching ein? Also, wann schmeiße ich denn meine Gedanken raus? Naja, das mache ich dann, wenn sie mich stören. Und woran merke ich das? Zum einen merke ich das daran, wenn ich in manchen Situationen ein Verhalten an den Tag lege, das mir schadet. Das kann zum Beispiel cholerisches Verhalten auf der Arbeit sein, weil mein Mitarbeiter irgendeinen Fehler gemacht hat. Oder das kann auch die, in Anführungsstrichen, tiefe Depression sein, die mich beim Essen der Weihnachtsgans im Familienkreis befällt. Der zweite Punkt ist diffiziler. Wenn ich ein Ziel mit aller Macht erreichen will und es nicht schaffe, obwohl ich alles, also alle Ressourcen habe, die es dazu braucht, dann kann das auch ein Indiz sein, dass hier Rational Emotive Coaching angezeigt ist. Jim Morrison, der Sänger der Band The Doors, hat mal über sich selbst gesagt: Ich halte mich für ein intelligentes, menschliches Individuum mit der Seele eines Clowns, welche mich immer wieder dazu zwingt, in den wichtigsten Momenten alles zu zerstören. So extrem sind wir vielleicht nicht alle, aber jeder kennt das. Wir wollen ein Ziel erreichen und trotzdem stellen wir uns manchmal selbst ein Bein. Kommen wir jetzt zur spannenden Frage: Wie schmeiße ich denn die Gedanken raus? Und damit sind wir bei der Methode. Zunächst mal die gute Nachricht: Wenn Sie die Buchstabenfolge A, B, C, D, E aufsagen können, dann kennen Sie die Struktur der Methode schon auswendig. Dazu gleich mehr. Die schlechte Nachricht: Diese Methode braucht viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl und, wie Yogi Löw sagen würde, höchste Disziplin, also höchste Konzentration. Ach so, und eine Grundvoraussetzung ist bei dieser Methode extrem wichtig, nämlich dass Coach und Klient eine gute, vertrauensvolle Arbeitsbeziehung aufgebaut haben. Bei dieser Methode geht es manchmal nämlich ans Eingemachte und da geht der Klient nur dran, wenn er seinem Coach wirklich vertraut. Kommen wir zur Struktur. A, B, C, D, E. Wofür stehen diese Buchstaben? A steht für ein aktivierendes Ereignis. B für Beliefs, also Glaubenssätze. C für Consequences, also Konsequenzen. D für Disputation oder Disputation, von lateinisch disputare, erörtern und diskutieren. Und E für Effekt oder auf Deutsch für den Effekt des Umlernens. Gehen wir die Schritte mal im Detail durch. A. Aktivierendes Ereignis in der Vergangenheit. Hier geht es um Situationen, die dazu geführt haben, dass ich ein ungünstiges oder schädliches Verhalten an den Tag gelegt habe. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass mein Chef mich ungerecht behandelt hat. Das kann sein, dass ein Mitarbeiter meldet, dass er einen Termin nicht halten kann. Das kann sein, dass ich mal vor allen bloßgestellt worden bin. Oder auch nur, dass jemand genau das Gegenteil von dem tut, was wir besprochen haben. Und was ich dann oft erlebe, ist, dass ein Klient völlig aufgebracht zu einer Coaching-Sitzung kommt und dann sagt: Mensch, den Kollegen Meier könnte ich erschießen, der ist mir heute in der Sitzung sowas in die Parade gefahren, aber dem habe ich es dann richtig gezeigt. Und dem habe ich es richtig gezeigt, das kann dann das ungünstige Verhalten sein, das vielleicht dazu führt, dass ich aus der Sitzung fliege oder mein Chef anschließend mal ein ernstes Wörtchen mit mir redet. Wenn ich das abstellen will oder darüber nochmal nachdenke, würde ich sagen: Mensch, rationaler wäre es ja gewesen, ich hätte ruhig meinen Standpunkt vertreten oder mit dem Herrn Müller mal ein vernünftiges Vier-Augen-Gespräch geführt. Dazu ist der Klient aber nicht in der Lage, weil er sofort fast automatisch cholerisch reagiert. Ein aktivierendes Ereignis kann auch sein, dass ich ein Ziel nicht erreiche, also immer wieder an bestimmten Stellen scheitere oder aufgebe. Und dann schauen sich der Coach und der Klient diesen Sachverhalt ganz genau an und schauen mal, mit welchem Glaubenssatz oder mit welchen Gedanken wird denn das Scheitern eigentlich heimlich vorbereitet? Wie zum Beispiel: hat ja eh keinen Sinn oder das honoriert doch sowieso keiner und so weiter. Und damit sind wir auch schon beim Punkt B, nämlich Belief oder Glaubenssatz. Hier frage ich als Coach ab: Was haben Sie denn in der Situation gefühlt und was haben Sie gedacht, am besten wortwörtlich? Oft sind uns diese Gedanken ja gar nicht bewusst und die laufen unheimlich schnell ab. Das heißt, hier versucht man wirklich mal ein klares Bild zu kriegen, was denke ich in der Situation, was fühle ich und in welcher Reihenfolge läuft das Ganze auch ab, um mal dieses Gedankenkarussell genau analysieren zu können. Und als Tipp, man kann hier auch mal fragen, was hat sie denn in dieser Situation dann gerettet? Das werden wir später noch brauchen, komme ich nochmal drauf zurück. Wieso kann mich denn was in einer Situation retten? Naja, in der Regel haben wir ja, wenn wir zum Beispiel einen Fehler in einem Vortrag machen oder ähnliches, nicht gleich unseren Job verloren. Oder wir sind auch trotz eines Fehlers nicht gleich tot umgefallen oder wurden von der Erde verschluckt. Das heißt, in Gedanken denken wir, die Welt geht unter, wenn wir dies oder das nicht perfekt machen. In der Tat ist es aber so, die Welt geht nicht unter und wir kommen da irgendwie durch. Ja, irgendwas rettet uns dann. Kommen wir zum Punkt C, Consequences oder Konsequenzen. Hier geht es jetzt darum, genau zu sehen, was ist denn das vom Klienten gezeigte selbstschädigende Verhalten. Also der cholerische Anfall, die Weinattacke, die Entscheidungsunfähigkeit, Trägheit in einem Projekt zum Beispiel oder übertriebene Risikoscheu. Dieses Verhalten steht dem Ziel des Klienten entgegen und jetzt kommt noch was dazu. Das schädliche Verhalten ist ja schon ungünstig für uns, aber wir leiden noch darüber hinaus, weil wir uns dann auch noch fertig machen, dass wir dieses schädliche Verhalten gezeigt haben. Kommen wir zum Schritt D, Disputation. Hier wird jetzt hinterfragt und in Frage gestellt. Und da muss man als Coach wirklich hellwach sein, also deswegen höchste Disziplin, weil uns sonst einzelne Glaubenssätze oder Gedanken durchgehen, die irrational sind, aber wir in dem Moment nicht aufpassen als Coach und quasi den gleichen Gedankenfehler machen wie der Klient. Ein Tipp übrigens, wenn Sie Glaubenssätze und Gedanken des Klienten in Frage stellen, dann klebt der Klient oft an Ihnen. Und hier hilft Humor und leichte Ironie oft, den Blickwinkel zu ändern. Wenn der Klient sagt, ich bin immer so enttäuscht, weil mein Chef meine Leistung nie honoriert, dann sollte ich nicht knochentrocken sagen, das stimmt ja so gar nicht, Sie sind doch nicht immer enttäuscht und außerdem hat Ihr Chef ja auch schon mal eine Leistung honoriert. Sie haben doch mal neulich einen Sonderurlaub bekommen. Also der Ton macht hier die Musik. Wenn ich aber als Coach sage, Mensch, Sie sind immer enttäuscht und kriegen nie Anerkennung, Mann, da haben Sie sich ja wirklich ein blödes Unternehmen ausgesucht. Oder gab es vielleicht doch schon mal Anerkennung? Wenn ich also ganz, ganz fest an etwas glaube, dann lasse ich mich durch Humor manchmal leichter aus der Reserve locken. Ich persönlich finde, Humor ist ein besserer Erschütterer als eine knochentrockene Analyse, warum irgendetwas nicht stimmen kann. Dieser Part der Disputation ist eminent wichtig, denn wenn es mir hier als Coach nicht gelingt, die Glaubenssätze zu erschüttern, also zu lockern und neue Sichtweisen zu ermöglichen, dann wird es schwer, eine Verhaltensänderung einzuleiten. Als Bild kann man sagen, das ist so wie: Das schlechte Verhalten ist ein windschiefes Haus und wenn ich das Fundament, den Glaubenssatz, nicht ins Wanken bringe, dann tja, werde ich auch das Haus nicht abreißen können. Ein Beispiel für eine Disputation: Ein Klient hat Angst vor einem Vortrag. Und es wird ganz deutlich, dass er immer Folgendes denkt: Wenn ich einen Fehler mache, halten mich alle für einen Idioten. Dieser Glaubenssatz ist ganz klar selbstschädigend, weil er perfektionistisch ist. Er darf keinen einzigen Fehler machen. Wie kann ich jetzt hier disputieren, also erörtern und diskutieren? Ich könnte fragen, wann haben Sie denn das letzte Mal einen Fehler gemacht? Und haben Sie danach dann wirklich alle für einen Idioten gehalten? Oder ich frage, wann hat denn Ihr Mitarbeiter mal einen Fehler gemacht? Und ist er deswegen jetzt ein Idiot? Oder welche Menschen sind denn aus Ihrer Sicht Idioten? Aha, und bei denen wollen Sie sich einreihen, wenn Sie einen einzigen Fehler machen. Oder man sagt, mein lieber Scholli, dann sind ja die ganzen Verwandten, alle Kollegen, eigentlich alle Menschen Idioten. Ein anderer Punkt ist, man kann dann fragen, wer sagt denn eigentlich, dass Sie die Rede perfekt halten müssen? Dann wird er sagen, naja, ja eigentlich ja, da sagt niemand was, aber ich hätte es halt gern so. Nächste Frage könnte sein, wie perfekt muss es denn sein? 100%? Dann wird der Klient vielleicht sagen, naja, 100 müssen es nicht sein, aber naja, es soll schon recht gut sein. Und dann kann man weiterfragen und sagen, was wäre denn bei 80%? Wie wäre es denn damit? Was wäre denn noch vertretbar? Und mit diesen Fragen lockert man, durchdringt man diese Glaubenssätze und stellt sie immer mehr in Frage. Hilfreich sind hier übrigens alle Arten von systemischen Fragen und die kennen Sie ja schon aus der Folge 5 mit Fragen zu neuen Ufern. Was dann passiert, ist Folgendes. Nach und nach wird der Klient erkennen, dass sein Glaubenssatz oder seine Glaubenssätze einer rationalen Prüfung nicht standhalten können. Die stimmen so einfach nicht. Mal hat ein Glaubenssatz eine unzulässige Verallgemeinerung, zum Beispiel alle, und mal beinhaltet er eine unzulässige Kausalbeziehung. Ein Fehler führt zu ewiger Verdammnis. Kommen wir zum letzten Buchstaben E, Effekt des Umlernens. Wenn wir den schädigenden Gedanken identifiziert haben, also per Disputation zerlegt haben, dann haben wir ja das Fundament des schiefen Hauses erschüttert. Und damit haben wir die Chance, ein neues Fundament zu legen und darauf ein gerades, ein ordentliches Haus zu bauen. Die Frage ist dann also, welcher Glaubenssatz würde denn stattdessen, statt des alten Glaubenssatzes, förderlich für mich sein? Und hier hilft der Coach dann dem Klienten, Gedanken zu entwickeln, die ihm helfen, die ihn unterstützen. Und jetzt kommt der Punkt. Manchmal hat er das schon zuvor gesagt. Er hat gesagt, mich hat folgender Gedanke in der Situation gerettet. Das ist ein sehr gutes Indiz für einen förderlichen Satz. Ich selbst habe mal erlebt, in einer beruflich und privat schwierigen Zeit, dass mir der Glaubenssatz oder Gedanke, ich mache es so gut ich kann, extrem geholfen hat. Warum hat er mir geholfen? Naja, der ist nicht perfektionistisch. Wenn ich sage, ich mache es so gut ich kann, dann ist es halt nicht immer perfekt. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und dieser Satz entlastet mich hinsichtlich der Konsequenzen. Wenn ich zum Beispiel eine Sitzung so gut vorbereite, wie ich kann, und mir dann vornehme, in der Sitzung einige wichtige Themen glasklar anzusprechen und das dann auch durchziehe, dann habe ich alles so gut gemacht, wie ich kann. Und trotzdem kann ich nicht garantieren, dass die Sitzung optimal verläuft. Aber diese Verantwortung kann ich sowieso nicht übernehmen. Es gibt da so ein schönes Beispiel. Sie können einen flachen Stein nehmen und übers Wasser springen lassen, so 3, 4, 5 Mal. Wenn Sie aber einen Hund nehmen und das mit dem probieren, dann hört die Gewissheit in dem Moment auf, wo Sie den Hund loslassen. Der macht nämlich dann, was er will, und das können Sie nicht berechnen. Und genauso kann ich eine Sitzung vorbereiten und ich kann meinen Stiefel durchziehen, aber ich kann nicht garantieren, dass sich die anderen in der Sitzung so verhalten, wie ich mir das ausrechne. Nehmen Sie mal ein anderes Beispiel. Sie müssen zu einer unliebsamen Veranstaltung. Also, das Weihnachtsessen mit der geliebten Verwandtschaft, der Besuch von Onkel Theo, dem Ersten, dem größten Zyniker vor dem Herrn und so weiter. Da kann es hilfreich sein, wenn man nicht den Glaubenssatz hat, das muss perfekt laufen, sondern wenn man sich sagt, ich bin hier, um anderen eine Freude zu bereiten. Mir selbst muss es keinen Spaß machen. Wenn also der Klient jetzt einen förderlichen Satz festgelegt hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten, was passiert. Manchmal ist das Thema damit direkt durch. Das heißt, der Klient hat verstanden, verinnerlicht und mit vollem Herzen angenommen, dass der alte Glaubenssatz schädlich und schlecht für ihn war und er hat ihn mit dem neuen Satz ersetzen können. Dass das sofort so greift, ist recht selten, auch wenn es ab und zu passiert. Manchmal ist es aber so, wir wollen gern weiter gegen eine Wand laufen, auch wenn wir wissen, dass eine Gehirnerschütterung eigentlich nichts Tolles ist. In der Psychologie spricht man hier übrigens auch von der sogenannten erlernten Hilflosigkeit. Was empfehle ich jetzt meinen Klienten, wenn das Thema also etwas langwieriger ist, langfristiger bearbeitet werden muss? Erstens empfehle ich, sich nochmal in eine ungünstige Situation zurückzuversetzen und mal zu schauen und zu üben, wie diese Situation denn mit dem neuen förderlichen Glaubenssatz gelaufen wäre. Was hätte ich dann gedacht? Wie hätte ich mich gefühlt? Und wie hätte ich mich dann verhalten? Das ist so eine Art, wenn Sie wollen, Trockenschwimmen. Gedankliches Üben an einem Beispiel in der Vergangenheit. Zweitens empfehle ich, für einen konkreten zukünftigen Anlass mir vorzunehmen, den neuen Glaubenssatz anzuwenden und das auch schon mal geistig zu durchlaufen. Das kann zum Beispiel ein Vortrag sein oder ein schwieriges Gespräch mit einem Mitarbeiter oder ähnliches. Wenn es darum geht, dass ich meinen nächsten cholerischen Anfall plane, dann wird es natürlich schwierig, der steht ja nicht im Terminkalender. Aber ich kann mir zum Beispiel sagen, im monatlichen Vertriebsmeeting gerate ich oft mit Herrn Müller aneinander und ich stelle mir dann mal vor, wie wäre es denn im nächsten Monat bei dem Meeting, wenn ich im Rahmen und mit dem neuen Glaubenssatz agiere. Der dritte Punkt ist, ich nenne das jetzt mal tägliche Kniebeugen. Das heißt, ich empfehle meinen Klienten, den neuen Satz, den neuen Glaubenssatz mehrmals täglich bewusst innerlich aufzusagen. Und Sie können das zum Beispiel an eine Tätigkeit koppeln, die man 5 bis 10 Mal am Tag sowieso ausführt. Zum Beispiel Auto auf- und abschließen, Kaffee trinken, die Mails checken oder irgendetwas kopieren. Und jedes Mal, wenn ich dann diese Tätigkeit durchführe, erinnert mich das daran, mir innerlich diesen Satz nochmal aufzusagen. Und so übe ich immer mehr, mich an den neuen Glaubenssatz zu gewöhnen und den wirklich zu verinnerlichen. Noch eine Anmerkung zu dieser Methode, Rational Emotive Coaching. Man muss nicht stoisch diese Schritte A, B, C, D, E durchlaufen. Oft steigt man schon bei C, bei den Konsequenzen ein, weil ein Klient einfach damit anfängt und sagt, ich bin total ausgerastet. Das heißt, er ist schon bei der Konsequenz und man bearbeitet später dann das aktivierende Ereignis und fragt, Sie sind ausgerastet, in welcher Situation genau? Das heißt, man kann zwischen den einzelnen Punkten springen, aber vollständig sollte die Abfolge sein, denn ohne neues Fundament gibt es kein neues Haus. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 19. Folge von Das Abenteuer Coaching mit dem Titel Herr der Gedanken. In der nächsten Folge hören Sie ein Gespräch zwischen zwei erfahrenen Coaches, Reinhold Stritzelberger von Das Abenteuer Selbstmanagement und mir. Es gibt spannende Innenansichten von zwei Coaches, die sich nicht scheuen, über eigene Erfahrungen, Tricks und Kniffe zu sprechen. Die Shownotes zum heutigen Podcast mit Literaturempfehlungen finden Sie wie immer unter www.das-abenteuer-coaching.de. Wenn Sie Fragen haben, dann mailen Sie mir. Viel Spaß bei der Herrschaft über Ihre Gedanken, Ihr Sebastian Stockebrand.